Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Isabel Klein, schön, dass Sie zuhören. Im August vergangenen Jahres ist Chemnitz ins Blickfeld der nationalen, aber auch der internationalen Medien geraten. Bilder gingen um die Welt von wütenden Demonstranten, die durch die Straßen gezogen sind. Chemnitzer Bürger, aber auch angereiste Neonazis und Hooligans. Die AfD und die Organisation Pro Chemnitz hatten sie nach dem Tod eines Chemnitzers zu sogenannten Trauermärschen aufgerufen. Dazu zeigt der MDR nächste Woche eine Dokumentation mit dem Titel Chemnitz ein Jahr danach. Und zwar im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung, zu der der MDR auch die Protagonistinnen und Protagonisten des Films eingeladen hat. Deswegen gibt es nun Kritik, denn unter den Gästen ist Arthur Oesterle von der AfD, der Mann, der die rechte Szene nicht nur mobilisiert hatte, sondern auch als Chefordner für die selbsternannte Bürgerbewegung Pro Chemnitz aufgetreten war.
Meine Damen und Herren von der Presse, es gibt zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist gemeinsam mit Ihnen. Zweite Möglichkeit ist ohne Sie.
Zwei Möglichkeiten, die Arthur Oesterle da benennt, ohne oder mit den Journalisten. Auf dem MDR-Podium nächste Woche heißt es dann mit Journalisten. Darüber wollte ich eigentlich mit Thorsten Polker sprechen, dem Chefredakteur des MDR. Wir hatten auch schon einen Termin, der wurde dann allerdings kurz vor der Sendung leider wieder abgesagt. Und zwar nachdem ein Gast nun nicht mehr mit Oesterle auf dem Podium sitzen will, nämlich die Oberbürgermeisterin von Chemnitz, SPD-Politikerin Barbara Ludwig, die eigentlich eingeladen war. Und auch die Grüne Jugend Sachsen hatte ihre Teilnahme am Podium vorher schon zurückgezogen. Die Begründung der Grünen, der MDR solle Nazis keine Bühne geben. Ich bin nun mit dem Chemnitzer Journalisten Johannes Grunert verbunden. Guten Tag.
Hallo.
Können Sie die Absage der SPD-Politikerin und der Grünen Jugend nachvollziehen?
Ja, das kann ich. Das ist in meinen Augen nur konsequent. Einfach aus dem Grunde, dass sich meiner Ansicht nach eine Diskussion wie mit diesem Herrn Oesterle nicht lohnt und dort eben auch keine demokratische Kultur in einer solchen Debatte herrschen kann, wenn man mit antidemokratischen Kräften diskutiert. Das hat leider noch nie funktioniert.
Aber können Sie den MDR auch verstehen, eben alle Hauptprotagonistinnen und Protagonisten einladen zu wollen? Denn häufig wird ja den Öffentlich-Rechtlichen vorgeworfen, eben nicht alle Parteien gleichermaßen darzustellen. Und wie sieht das denn aus, wenn man alle Protagonisten einlädt, aber nicht den der AfD?
Das klingt natürlich erstmal folgerichtig, zu sagen, man macht eine Doku und lädt dann alle Protagonistinnen und Protagonisten ein. Aber damit gerät man da eben auch selbst mit in die Falle, dass man sich eben auf eine Diskussion, und das ist es ja, eine Podiumsdiskussion mit einem, ich würde sagen, Neonazi. Er hat auch an einer neonazistischen Demonstration der Partei Der Dritte Weg teilgenommen. Auf so eine Diskussion lässt man sich dann ein und daraus wird erfahrungsgemäß nichts Gutes erwachsen, sondern diese Person wird dort nur ihre eigene Hetze verbreiten. Und ich denke, dass auch irgendwie ein Diskurs mit Menschenfeinden einfach nicht zielführend ist, weil es einfach keinen Konsens gibt, auf den man sich mit so jemandem hätte einigen könnte.
Wo ist denn da aus Ihrer Sicht die Grenze? Wen sollte man dann einladen und wen nicht?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich denke, mittlerweile ist, ich sage jetzt mal, der Zeitgeist so, dass durchaus mit Leuten von der AfD ja nun auch in Talkshows gründlich und häufig diskutiert wird. Allerdings zeigt sich ja auch dort, dass es nicht zielführend ist. Es gab jetzt diesen Fall bei Herrn Plasberg mit dem Herrn Junge, wo das eben auch genauso aufgetreten ist, dass eben der AfD-Politiker dort einfach nur seine Thesen verbreitet, die auch zum Großteil nicht auf Fakten basieren und alle anderen sind einfach nur damit beschäftigt, die Argumente zu widerlegen und kommen gar nicht dazu, ihre eigenen Positionen darzustellen. Von daher müsste man eigentlich konsequenterweise sagen, dass es schon bei Menschen, die sich der AfD zugehörig fühlen, anfangen sollte. Aber mir ist natürlich auch klar, auch aufgrund dessen, dass diese in den Parlamenten sitzen, dass es nicht so einfach ist, diese Leute einfach aus der öffentlichen Debatte auszuschießen.
Sie sind ja nun als Journalist in Chemnitz unterwegs, Herr Grunert, und berichten auch für den Störungsmelder-Blog von der Zeit über Neonazismus. Wird aus Ihrer Sicht zu viel mit Rechten geredet?
Wenn man das jetzt auf Talkshows zum Beispiel bezieht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja. Es gibt natürlich Positivbeispiele, wie zum Beispiel den britischen Journalisten Tim Sebastian, der mal ein Interview mit Frauke Petri geführt hat und sich auch wirklich gezielt darauf vorbereitet hat, eben auch nur mit ihr geredet hat und ihre Argumente dort wirklich auseinandergenommen hat. Es ist daher nicht komplett aussichtslos. Aber die Runden mit demokratischen Kräften und eben auch antidemokratischen Kräften mit dabei sind aus meiner Sicht nicht zielführend und von daher würde ich sagen, es wird zu viel mit ihnen geredet, mittlerweile wahrscheinlich genug über sie geredet. Das war vor ein paar Jahren noch anders.
Sagt der Chemnitzer Journalist Johannes Grunert. Vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Und ich entschuldige die schlechte Telefonqualität. Das ist auch der Spontanität und der Absage des MDR vorher auf die Absage zurückzuführen. Der Film übrigens, Chemnitz ein Jahr danach, läuft am 26.08.2019 in Die Story im Ersten, die Premiere und die Diskussion dazu eben am 22.08. in Chemnitz.
Medias Res.
Und wir blicken nun ins Nachbarland Sachsens, nach Sachsen-Anhalt. Seit Dezember 2017 ist dort die Polizei verstärkt im Internet unterwegs, um gegen Hasskriminalität vorzugehen. Mit viel Pomp wurde das damals verkündet, um gegen Beleidigungen, Hate Speech und sogar gegen Mordaufrufe vorzugehen. 2 Jahre später ist davon wenig zu sehen. Spötter sprechen schon von einem Hobby einzelner Beamte. Christoph Richter mit den Hintergründen.
Sachsen-Anhalts Landeskriminalamt befindet sich in einem riesigen Plattenbau, der liegt an einer Magdeburger Ausfallstraße. Hier ist auch die Internetstreife zu Hause. Doch beim Arbeiten kann man die Beamten nicht begleiten, wenn sie gegen Hate Speech und Hasskriminalität vorgehen. Denn die 12 Mitarbeiter, 5.900 Polizisten gibt es im Land Sachsen-Anhalt insgesamt, arbeiten hier nur selten nebenamtlich, wie es heißt. Also wenn sie gerade mal nichts anderes zu tun haben, erklärt Andreas von Koss, Sprecher des LKA.
Und das, was wir halt eben auch nicht schaffen, ist einfach ins Blaue zu recherchieren, Internetstreife im Nirvana zu fahren. Man kann sich vorstellen, das Internet ist so groß, dass man natürlich nicht überall hinschauen kann.
Aussagen, die Sachsen-Anhalt-CDU-Innenminister Holger Stahlknecht irritieren. Dass die Internetbeamten ihre Arbeit gewissermaßen nur als Hobby begreifen würden, sei so nicht verabredet, ergänzt Stahlknecht.
Dann hat das LKA den Auftrag falsch verstanden. Natürlich müssen sich die Zeiten einteilen, aber das ist kein Nebenamt, sondern da ist eine gewisse Zeit vorgesehen, das müssen die intern organisieren, dass jemand dann das Internet beobachtet, aber es ist kein Nebenamt und es ist auch nicht mal so eine irgendwie lästig schicke Idee des Landtags gewesen, das zu machen.
Wie viele Stunden in der Woche die Internetstreife unterwegs ist, ob sie überhaupt täglich unterwegs ist, dazu konnte das LKA keine Angaben machen. Man gehe konkreten Hinweisen der Polizeidienststellen bzw. des Staatsschutzes nach, erläutert LKA-Sprecher von Koss das Vorgehen.
Genau dort schauen wir intensiver nach. Menschen, die glauben, sie können dort ganz anonym sich äußern, denen gucken wir genau auf die Finger.
Alles andere sei nicht leistbar, so von Koss weiter. 2018 gab es in Sachsen-Anhalt 11 Ermittlungsverfahren, die meisten wegen Volksverhetzung, Aufforderung zu Straftaten und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Auftrag verfehlt, sagt Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger von der Fachhochschule Oranienburg. Denn ursprünglich wollte die Polizei in Sachsen-Anhalt sichtbar auf Hasskriminalität im Netz reagieren.
Sprich, dass man im Netz die Polizei auch sichtbar wahrnehmen kann. Beispielsweise, sie haben einen volksverhetzenden Kommentar in einem öffentlichen Plattformen in sozialen Medien und darunter gibt es dann einen Kommentar von der Polizei, wo es heißt, das könnte ein Anfangsverdacht einer Straftat sein. Das müssen wir untersuchen lassen. Den Kommentar lassen wir erstmal löschen und ihre Polizei, dass alle Menschen auch sehen, ey, guck mal, da passiert was.
Mit Internetstreifen, die jedoch nur ab und zu mal arbeiten, sei es nicht getan. Ein Rechtsstaat müsse auch im Internet sichtbar sein, so Cyber-Experte Rüdiger. Einer aktuellen Studie des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet zufolge gibt es ein immenses Dunkelfeld von Hate Speech. 27% der befragten 14- bis 24-Jährigen geben an, im Internet bereits beleidigt worden zu sein. Doch nur wenige haben die Verbalangriffe zur Anzeige gebracht. Zudem heißt es, dass 66% der befragten Jugendlichen das Internet als eine Beleidigungskultur wahrnehmen würden. Wenn man wolle, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist, sei es dringend notwendig, mehr Beamte ins Internet zu schicken, fordert der Brandenburger Cyberkriminologe Rüdiger.
In der PKS, in der polizeilichen Kriminalstatistik, gab es knapp 800 Anzeigen. Heiko Maas hat bei seinem Netzwerkdurchsetzungsgesetz von 500.000 strafbaren Inhalten in einem Jahr nur in den Kommentaren in Deutschland gesprochen, in dem Zusammenhang.
Wenn man davon nur 10% zur Anzeige bringt, würde die Polizei schnell an die Grenze des Belastbaren stoßen. Cyber-Experte Rüdiger fordert daher, dass sich die Zahl der Internetbeamten an der Mitarbeiterstärke der Cyber-Unit der Bundeswehr orientieren müsse. Rüdiger sagt, von den knapp 300.000 Angestellten bei der Truppe sind 13,5% der Mitarbeitenden im Netz unterwegs, um Cyberangriffe abzuwehren. In ähnlichen Dimensionen müsse auch die Polizei künftig aufgestellt sein.
Das wären umgerechnet knapp 20.000 bis 30.000 Polizisten in Deutschland, die wir ins Netz senden. Das könnte schon etwas erreichen, alleine um die Strafverfolgungswahrscheinlichkeit zu erhöhen.
Doch davon ist man hierzulande weit entfernt. Bei den deutschen Landespolizeien sind nach Recherchen des Spiegel 1.823 Polizisten für Cybercrime zuständig. Das entspricht einer Quote von unter 1%. In Sachsen-Anhalt will man jetzt, wie es heißt, die nebenamtliche Arbeit der 12 Internetbeamten erstmal evaluieren. Wie es in Zukunft weitergeht, das weiß derzeit niemand.
Christoph Richter über die Initiative der Polizei Sachsen-Anhalts gegen Hasskriminalität im Internet. Im Netz ist auch die Debatte verortet, der sich unsere Glossistin Samira El-Wazil diese Woche angenommen hat. Und die hat erfrischenderweise mal keinen Hass in den sozialen Medien gefunden, sondern Humor.
Wie ein aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen. So beschreibt der Schweizer Literaturkritiker Martin Ebel die 28-jährige Autorin Sally Rooney bei seinem Versuch, über ihr mit Preisen überhäuftes Buch »Gespräche mit Freunden« zu schreiben. Frauen sind ja wirklich so einiges gewohnt, wenn es darum geht, wie ihre Arbeit und ihr Wirken beschrieben werden. Vor allem sind sie es aber gewohnt, dass Mann mehr über ihr Aussehen als über ihre Arbeit schreibt. Man wartet ja geradezu darauf, dass jemand Sibylle Berg als anmutigen Fuchs mit Katzenblick bezeichnet. Obwohl, eigentlich nicht. Es gibt ja tatsächlich Literaturkritiker, die sie nur die Rotblonde nennen. Entgegen aller stereotypischen Klischees der Humorlosigkeit, die uns gerne zugeschrieben werden, reagierten jetzt drei Frauen mit gelassener Ironie auf diese postpubertäre Betörtheitsprosa. So fingen die Journalistinnen Nadja Brügger, die Schriftstellerin Simone Meyer und die Regisseurin Güsin K. damit an, solche stillosen Blüten auf Twitter zu karikieren. Sie machten sich einen Spaß daraus, die Manierismen, die immer wieder in Texten über Frauen zu finden sind, auf vergnügliche Weise umzudrehen und sie auf Männer anzuwenden. Das rehäugig, das keck, das verspielt, das, oh, erstaunlich jugendlich für ihr Alter, das erstaunlich schlank dafür, dass sie eine Mutter sind. All diese kleinen und großen Frauenfeindlichkeiten und Oberflächlichkeiten eben, die viel über unsere Gesellschaft aussagen und nichts über die Werke der Autorinnen. Dabei sind etliche Texte entstanden, die durch getauschte Geschlechterrollen sexistische Klischees persiflieren. Verschlagwortet wurden sie unter dem Hashtag Dichter dran, der daraufhin auf Twitter trendete. Diese Miniaturen zeigen so spöttisch wie erhellend die nach wie vor bestehende Ungleichbetrachtung von Autorinnen und Autoren. Dichter dran Initiatorin Güsin K. karikierte ein archetypisches Interview. Sie sehen blendend aus für Ihr Alter, Chapeau. Verraten Sie uns Ihre drei Must-Have-Körperpflegeprodukte, Frank Schätzing? Der Male Gaze, auf Deutsch der männliche Schleier, also der männliche Blick, wird gelüftet, sobald man ihn auf männliche Protagonisten anwendet, statt auf weibliche. Und es macht so eine Freude, Uhl Beck eine verwuschelte Unschuld zu attestieren oder Thomas Mann den betörenden Charme einer jungen Mutter. So klingt es beispielsweise noch lächerlicher, wenn man in dem ohnehin schon sehr wilden Text über Laura Karasek, der vor 2 Wochen in der FAS erschien, aus Laura einen Lars macht. Das Gesicht mit dem Näschen, dem gepflegten Mund hätte beinahe etwas Puppenhaftes, wären da nicht diese Augen. Überhaupt scheint Lars Karasek viele Gegensätze in sich zu vereinigen. Er sieht aus wie ein Junge, ist aber gerade 37 geworden und verheirateter Vater vierjähriger Zwillinge. Hoffentlich hat dieser arglose, kommunikative, wahrscheinlich ziemlich verletzliche Mann Glück mit dieser Sendung. Hoffentlich stellt er gute Fragen und redet nicht fortwährend. Hier wird mit wenigen Zeichen ein Rollenspiel betrieben, das sich mit dem Begriff Gender Swap fassen lässt, also mit der kulturellen Praxis des Geschlechtertauschs, der im Netz und in sozialen Netzwerken vielerlei Formen angenommen hat. Sobald ein Mann inszeniert, porträtiert oder beschrieben wird wie eine Frau, wird sichtbar, dass wir alltäglich und wie selbstverständlich hinnehmen, dass für Frauen andere Standards in der Beschreibung gelten. Frauen sind kindliche Tiere und mystische Wesen, aber um Gottes Willen keine Schriftstellerinnen. Nein, das allerhöchstens nur als Hobby, vielleicht neben der Mutterschaft. 2/3 der Literaturkritiker sind männlich. Und von allen Rezensionen, die männliche Kritiker verfassen, sind 3/4 zu Texten von Männern. Das heißt, nicht nur sind Frauen unterrepräsentiert, sie werden hauptsächlich von Männern beschrieben, was ja an und für sich nicht schlimm wäre, wenn die Kritiker die Autorinnen eben nicht beschreiben würden wie verlorene Kindsfrauen aus dem 19. Jahrhundert. Ganz unter uns. Wenn in den Porträts Schriftstellerinnen nicht betrachtet werden wie ein Mensch, der ein Buch geschrieben hat, sondern wie ein aufgescheuchtes Säugetier mit Kussmund, dann hatte der männliche Betrachter offenbar nicht nur zu viel Dichterdrang, sondern wollte vielleicht auch ein bisschen dichter ran.
Ein bisschen Gender-Swap, von dem unsere Glossistin Samira El-Wassil da spricht, wäre vielleicht auch etwas für die Werbebranche. Der Autohersteller Volkswagen ist bei einem Werbespot nämlich ziemlich stereotyp geblieben, Männer im Weltall und Frau am Kinderwagen, und soll daher nicht mehr im britischen Fernsehen laufen. Grundlage dafür sind neue Regeln gegen sexistische Rollenbilder in der Werbung, die in Großbritannien im Juni in Kraft getreten sind. Solche Stereotype finden wir auch in Deutschland in fast jedem Werbeblock. Emotionsausbrüche von Männern, natürlich nur beim Fußballschauen, daneben glückliche Frauen beim Waschmittel nachfüllen. Ich habe vor der Sendung mit Stevie Schmiedel gesprochen, Genderforscherin und Geschäftsführerin der Organisation Pink Stinks, die starre Geschlechterrollen in Medien und Werbung kritisiert. Ich habe sie gefragt, ab wann Werbung für sie sexistisch ist.
Sexismus hat ja nicht immer nur mit nackter Haut zu tun, sondern auch, wenn einfach ein Geschlecht überzogen dargestellt wird und somit auch diskriminiert wird. Wenn man zum Beispiel jetzt Frauen an der Waschmaschine darstellt, dann ist es einfach eine Realität, dass Frauen sehr oft auch die Waschmaschine bedienen. Wenn dazu ein Slogan kommt, Frauen sind zum Waschen und Kochen da, dann ist das ganz klar sexistisch.
Jetzt haben Sie schon ein Beispiel genannt. Ab wann, können Sie vielleicht nochmal darlegen, ab wann ist aus Ihrer Sicht eine Grenze überschritten? Also ab wann gehen Ihnen Werbespots zu weit? Ab wann sind Sie zu sexistisch?
Die Grenze zum Sexismus bei Werbespots ist genau dann überschritten, wenn festgelegt wird, was ein Geschlecht tun darf und was nicht. Das heißt, wenn Frauen an der Waschmaschine stehen, ist das noch okay. Wenn darüber aber steht oder zugesagt wird, Frauen sind zum Waschen und Kochen da, dann ist das ganz klar Sexismus.
Kommen wir mal zu einem Beispiel. Ein deutscher Smoothie-Hersteller wirbt derzeit mit einem Foto, auf dem eine Frau abgebildet ist. Auf ihren Schultern ein mit weißer Creme comichaft stilisierter Penis, darunter diverse Anspielungen auf Sperma. Das wird gerade viel diskutiert und der Hersteller hat auch schon in der Vergangenheit mit anderen Kampagnen für Kritik gesorgt. Ihm werden Rassismus und Sexismus vorgeworfen. Nun macht er aber weiter, schreibt auf die Bilder sogar kleingedruckt sozusagen, diese Werbung könnte von dummen Menschen missverstanden werden. Mhm. Werber wissen natürlich auch, was provoziert, fällt auf. Ist diese Werbestrategie vielleicht auch einfach aufgegangen?
Die Werbestrategie Sex Sells geht bei True Fruits immer auf. Die machen sehr, sehr viel Medien und Schlagzeilen damit, dass sie frech sind, dass sie polarisieren. Und ich würde, wenn wir Werberat wären, würden wir ganz klar deren rassistische Werbung auch als rassistisch rügen. Bei den sexuellen Anspielungen schafft es True Fruits meistens im Mittelfeld zu bleiben, in der Grauzone, wie wir sagen. Gerade auch dieses Beispiel, der Slogan darunter mit den Dummen, das ist natürlich ganz klar diskriminierend. Aber der Penis selber auf der Schulter dieser Frau, da könnte man sagen, eine moderne, sexpositiv eingestellte Frau, die das vielleicht nicht schlimm findet, der können wir auch nicht vorschreiben, ob das jetzt so sein darf oder nicht. Es geht ganz klar um einen Saft, aber der sieht aus wie eine Sonnencreme. Insofern ist es doch noch nicht mal produktfern. Wir haben es hier ganz schwierig, das als klar sexistisch einzuordnen, auch wenn viele unserer User das von uns möchten. Wir können nur ganz klar anmerken, dass die Marke an sich nicht sehr sympathisch ist. Gerade in diesen Kommentaren, auch die Kommentare darunter von User werden sehr, sehr hart geurteilt. Trotzdem ist das Bild selber in der Grauzone, unserer Meinung nach.
In Deutschland hat der Werberat heute seine Halbjahresbilanz veröffentlicht. An ihn gehen Beschwerden und er kann auch Rügen aussprechen. Den Zahlen nach war sexistische bzw. geschlechterdiskriminierende Werbung der häufigste Beschwerdegrund. In Großbritannien hat, wie gerade angesprochen, die nationale Werbeaufsicht die Regeln erlassen gegen sexistische Werbung. Gibt es ähnliche Regeln auch in Deutschland?
Die Regeln in Großbritannien sind ja keine Verbote, sondern eine Regulierung, die die Wirtschaft selber erstellt hat. Denn die ASA ist ja ein selbstregulierendes Gremium, genau wie der Deutsche Werberat. Die sind sich sehr ähnlich, nur dass die ASA sehr viel größer ist als der Deutsche Werberat, viel mehr Firmen dort organisiert sind. Der Deutsche Werberat aber hat nachgezogen, ist auch strenger geworden in seiner Bewertung und hat zum Beispiel in diesem Jahr die Muttertagskampagne von Edeka gerügt, in der Väter als absolut unfähig im Haushalt der Kindererziehung dargestellt sind. Also eigentlich ähnlich wie der Philadelphia-Spot, der gerade in UK gerügt worden ist. Auch hier sind überzogene Geschlechterrollenstereotype, in dem Väter komplett inkompetent sind als Väter und Frauen an der Bohrmaschine nichts zu suchen haben. Auch hier wird man strenger, nicht ohne Grund, denn auch der Protest dagegen wird sehr viel stärker.
Welche Auswirkungen hat so eine Rüge?
Eine Rüge vom Deutschen Werberat hat hier wenig Auswirkungen. Das kommt allerdings auch nochmal drauf an, ob die Firma groß ist oder die Agentur, wie hier Jung von Matt oder Edeka als Kunde, die werden das ernster nehmen. Wenn eine kleine Firma irgendwo auf dem Land, vielleicht ein Handwerker, gerügt wird, den interessiert das ziemlich wenig. In England hingegen ist so eine Auswirkung einer Rüge sehr viel stärker. Da wird die ASA, also der britische Werberat, sehr viel ernster genommen und da handelt man dann auch gleich, wenn man gerügt worden ist.
Stevie Schmiedel, Genderforscherin und Geschäftsführerin der Organisation Pink Stinks über Sexismus in der Werbung. Und einen Beitrag zur Debatte finden Sie auch online bei uns unter deutschlandfunk.de/mediasres. Um Werbung geht es auch morgen hier in Medias Res im Dialog. Bettina Köster ist nun bei mir im Studio. Frau Köster, was wollen Sie wissen von den Hörerinnen und Hörern?
Ja, wir wollen genau dieses Thema nochmal aufgreifen. Sexistische Werbung, Stereotype, Darstellung in der Werbung. Dazu können Sie sich morgen äußern. Was ärgert Sie da? Was geht in Ihren Augen gar nicht? Ich nenne jetzt schon mal die Telefonnummer. 0221 345 3451 ist sie. Da können Sie entweder jetzt direkt auf den Anrufbeantworter sprechen oder morgen live in die Sendung kommen. Viele Menschen ärgern sich ja Gott sei Dank nicht mehr nur zu Hause, sondern rufen tatsächlich beim Deutschen Werberat an. Und das werden immer mehr. Im ersten Halbjahr 2019 sind rund 1500 Beschwerden beim Werberat eingegangen. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr waren das weniger als die Hälfte. Also man merkt, da ist durchaus auch an Ernsthaftigkeit, hat es zugenommen, dass die Leute sagen, okay, das wollen wir so nicht mehr sehen. Da melden wir uns tatsächlich beim Werberat. Und die meisten Unternehmen nehmen auch diese Rügen des Werberats beziehungsweise die Beanstandung durchaus ernst.
Und da geht es auch nicht nur um Fernsehwerbung, sondern eben auch um Werbung online zum Beispiel. Genau. Da ist natürlich auch viel möglich und vielleicht dadurch auch viel zu beanstanden.
Mhm. Und da fällt vor allen Dingen einiges noch mal mehr auf, ne? Also weil man ja online meistens heutzutage mehr unterwegs ist. Genau. Ja, Sie können auch eine Mail schicken an uns oder eben die Telefonnummer 0221 345 3451 jetzt anrufen. Was gefällt Ihnen nicht in der Werbung? Worüber ärgern Sie sich?
Ich wiederhole nochmal 0221 345 3451 mediasres-dialog@deutschlandfunk.de morgen ab 15.35 Uhr.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Veronika Arndt-Hauchnitz. Ich arbeite für den Tölzer Kurier und auf der Seite 1 morgen wird uns eine Schlagzeile beschäftigen, die heißt Wildkamera filmt Opferstock Diebstahl. Seit ungefähr einem halben Jahr fehlen in Opferstöcken in Tölzer Kirchen fehlt Geld. Tatsächlich ist der Mesner jetzt auf eine sehr findige Idee gekommen, hat eine Wildkamera in einer Kirche aufgehängt und hat so den Diebstahl aus einem Opferstock gefilmt. Die Videoaufzeichnungen liegen jetzt der Polizei vor, es gibt eine Täterbeschreibung und jetzt hofft man natürlich, dass man den beiden Männern und den beiden Frauen, die auf diesem Video zu sehen sind, auf die Spur kommt.
Das war Medias Res für heute. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Danke fürs Zuhören.
Deutschlandfunk. Programmtipp.
Die Straßen sind voll, die Luft ist schlecht und der viele Beton aufgeheizt.
Deutsche Großstädte leiden unter dem Klimawandel und sind zugleich ihr Beförderer.
Doch es tut sich was.
Wir werden jetzt bis Ende dieses Jahres 100% aller Gemeinden mit LED-Straßenlaternen ausgestattet haben, was wiederum einen starken Effekt zur CO2-Reduzierung mit sich bringt.
Städte und der Klimawandel. Wie Kommunen versuchen, nachhaltiger zu werden.
Die Serie in Wirtschaft und Gesellschaft.
Täglich um 17.05 Uhr.
Oder online.
Auf deutschlandfunk.de
über die App DLF Audiothek
und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk.